Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Hey Johannes.
Hallo Reinhold.
Grüß dich, wie ist die Energie?
Oh, traumhaft.
Ja, heute sind die Wahlen, ne? Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen, sondern etwas ist auch auf der Strecke geblieben durch diese vorgezogenen Neuwahlen und ja, wird wahrscheinlich erst danach wieder in Angriff genommen, wenn sich dann irgendeine Koalition gebildet hat, wie auch immer, welche Farben die auch immer dann haben wird. Mhm. Und zwar wollen wir heute über NIST 2 sprechen, die sogenannte Network and Information Security Directive 2, also eine Richtlinie der Europäischen Union, die Ende Dezember 2022 beschlossen wurde und die eben jetzt darauf wartet, von den Ländern umgesetzt zu werden. Das heißt also, in nationales Recht gegossen zu werden. Sprich, da muss ein Gesetz, dann ein sogenanntes Umsetzungsgesetz, muss beschlossen werden. Und ursprünglich ging man davon aus, dass es Ende letzten Jahres kommen sollte. Aber ist es jetzt eben noch nicht. Ich würde jetzt mal sagen, vermutlich wird es dann Ende diesen Jahres werden. Was sind deine Prognosen? Sollen wir so Wetten hier abschließen?
Keine Ahnung, schwierig. Also ich meine, die Frage ist, es gibt jetzt den Entwurf, der war ja auch als finaler Entwurf bezeichnet, aber keine Ahnung, wie final der dann überhaupt ist, wenn eine neue Regierung, die vermutlich aus anderen Parteien besteht, dann an der Macht ist. Und es gibt ja auch viel Kritik an diesem NIST 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz oder wie heißt es, glaube ich, irgendwie so. Also kann durchaus sein, dass sich da noch viel verändert. Nachdem das eh schon so ein Trauerspiel war, wie lange sich es hingezogen hat, das wollten sie ja wirklich schon Ende 24 auf die Bühne bringen, weiß ich nicht.
Ich meine, wir gehen ja gleich in die Inhalte rein, aber generell geht es ja wieder um eine gewisse Art von Bürokratie auch. Mhm. Ja? Und das ist ja tatsächlich das, was du jetzt sagst. Das könnte halt mit einer anderen Regierung nochmal anders aussehen, also dass es vielleicht abgeschwächt wird oder so. Da bin ich jetzt aber nicht so tief drin, wie das dann funktionieren könnte. Ne? Also wenn du das jetzt in eine nationale Umsetzung bringst, inwieweit du dich dann von dieser Richtlinie entfernen kannst und sagen kannst, okay, ich schwäche das jetzt ab oder so, weil umsetzen musst du es ja.
Umsetzen musst du es, genau. Dazu sind wir als EU-Mitglied natürlich verpflichtet, aber die Frage ist ja, in welcher Ausprägung machst du es? Also das BSI hat ja durch das NIS2-Umsetzungsgesetz ganz erhebliche Kompetenzen bekommen in dem aktuellen Entwurf und das ist ja jetzt nicht notwendigerweise so, dass du das brauchst, ja.
Ja. Also lass uns mal reingehen, ne? Wo es ein NIS2 gibt oder geben soll, gab es auch mal ein NIS1, also die erste Version. Vor mehreren Jahren, 2016, kam die und worum ging es da eigentlich? Ne? Also insgesamt hat man festgestellt, beziehungsweise der Gesetzgeber hat festgestellt, ja, die Cyberangriffe nehmen zu, Ransomware-Attacken und so weiter und so fort. Und wir sollten unsere kritische Infrastruktur davor schützen. Und NIS sollte dann eben die entsprechenden Unternehmen beziehungsweise Infrastrukturbetreiber dazu verpflichten, sich darum zu kümmern, jetzt mal ganz grob gesagt. Fallen dir da so Beispiele ein, wie sie das machen wollten, durch was?
Naja, es allgemeine Meldepflichten. Erstmal wollten die ja die Erfassung. Es war ja ganz viel, ist ja einfach unterm Radar geflogen. Die waren ja komplett im Blindflug unterwegs. Wer hat eigentlich Cybersecurity-Vorfälle, dass man das irgendwie zentral koordiniert? Also da ging es, glaube ich, eher so drum, dass man überhaupt mal sich ein Lagebild verschafft. Ist ja auch das, was sie immer wieder betonen mit diesen NIS-Richtlinien, dass sie ein bundesweites Lagebild über Cybersecurity sich schaffen wollen. Und das ist meines Erachtens nach so der wichtigste Kernpunkt, als das losging.
Und schon, ich glaube schon auch eben der Schutz dann tatsächlich, also dass diese Betreiber sich tatsächlich Gedanken darüber machen, was sind denn so die Risiken bei uns? Wie könnten wir die Risiken abstellen? Wie könnten wir unsere Mitarbeitenden dafür sensibilisieren, dass diese Risiken bei uns bestehen? Also das wird ja auch gefordert.
Ja, schon würde ich sagen, aber da ist ja ganz viel, ich sage jetzt mal, hat so optionalen, fakultativen Charakter. Also ja, das sind gute Ideen, aber eine wichtige Sache, die NIS2 jetzt mitbringt, warum ja es auch so in aller Munde ist, ist das NIS 2 jetzt, ähnlich wie es die DSGVO damals gemacht hat, richtig drakonische Strafen mit dran gesetzt hat. Und das gab es vorher so nicht. Also, und da sind ja jetzt auch, sag ich mal, normale Unternehmen in der Pflicht und auch ganz klar die Haftung benennt. Also, das ist natürlich auch super. Sind eigentlich ja keine schlechten Sachen, finde ich.
Ja, und das ist eigentlich der eigentliche Knackpunkt, glaube ich. Also, es sind jetzt irgendwie die 2% oder 10 Millionen oder wie auch immer, aber die persönliche Haftung der Geschäftsführung.
Der Geschäftsführung, genau.
Die knallt rein.
Also ich meine, die war vorher war ja die Geschäftsführung implizit immer dran. Aber jetzt steht es halt explizit dran. Es steht explizit dran und es steht halt auch dran, als Geschäftsführer musst du dich schulen lassen. Du musst es verstehen. Ja, du kannst nicht einfach nur so, ja. So, und das ist, ich finde das gut.
Ja, und ich glaube eben unter dieses fahrlässige oder vorsätzliche Verhalten würde tatsächlich auch fallen, dass ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin dann sagt, nee, es interessiert mich nicht, geht mir weg damit. Oder IT-Abteilung soll sich drum kümmern, aber ich doch nicht.
Ja.
Und genau wie du sagst, ja, es ist Zeit, dass sich alle damit beschäftigen.
Ja, ja. Also ich meine, es ist halt auch so, Datenschutz gab es auch vor der DSGVO schon, aber es war halt allen ziemlich Wurst, weil es keine sinnvolle oder schmerzhafte Konsequenz gab, wenn du den Datenschutz mit Füßen getreten hast. Und das ist ähnlich in der Cybersecurity. Ja, ja, wir wissen schon, wir sollten es machen. Ja, ja, das wäre schon wichtig. Aber wenn was passiert gerade, dann ist es eher so, dass alle sagen, boah, krass. Das konnte ja echt keiner wissen. Da kann niemand was dafür. Und das ist wie so ein, ja, mein Auto hat das Brennen angefangen. Einfach so. Aber die Versicherung zahlt und dann ist ja alles auch wieder gut. Und das ändert sich jetzt halt. Und da haben halt viele Leute, viele Firmen ganz viel Angst davor.
Ja, und das ist halt echt die gute Frage, finde ich, an der ganzen Geschichte, weil man ja jetzt sagen könnte, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, jetzt kommt wieder Bürokratie. Jetzt haben wir wieder Berichts- oder Meldepflichten, ja, und Lieferkette ist ja auch mit eingeschlossen, da muss man auch ein Auge drauf haben. Aber die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre haben uns halt gezeigt, es passiert, ja. Also Firmen werden echt rangenommen, die haben Riesenprobleme, da kracht die Produktion ein. Es passiert einfach, ja. Und ich glaube, dass es jetzt eben gesetzgeberisch kommt, ist tatsächlich notwendig, um so einen Weckruf zu machen und zu sagen, hey, passt auf, es ist wirklich wichtig. Und es ist es halt einfach, es geht halt nicht mehr zurück. Es geht nur noch in die Richtung von mehr Vernetzung, von mehr digitalen Produkten, mehr Software und so weiter. Das heißt, wir werden angreifbarer, alles steckt in der Cloud oder in irgendwelchen Rechenzentren und so weiter. Unsere gesamten Geschäftsdaten, wir müssen da vorsichtiger sein, müssen die besser schützen.
Ja, und die Unternehmen, muss man ja auch ein bisschen sagen, die müssen offensichtlich ja auch vor sich selbst geschützt werden, weil es kann halt auch für einen richtig großen Konzern im Endeffekt die Insolvenz bedeuten, wenn du einen schlimmen Cybersecurity-Vorfall hast und es gibt in jedem Konzern die Leute, die schreien und tun und sagen, hey, es ist nicht in Ordnung, was hier passiert, wir müssen uns darum kümmern, aber es interessiert halt keinen, solange nichts passiert. Und wenn was passiert, ist es halt zu spät. Der Zug ist abgefahren. Ja, ich kann auch nicht die Zahnseide verwenden, wenn ich die Wurzelfüllung schon drin habe. Ja, da ist der Drops ist gelutscht. Also deswegen finde ich, ist es gut. Das gibt natürlich auch diesen Leuten, die manchmal so als Panikmacher irgendwie hingestellt werden, einfach auch einen Hebel zu sagen, komm, es ist die richtige Sache und wir sind echt in der Klemme, wenn wir es nicht umsetzen.
Das sehe ich auch so. Ich meine, das, was drin steht, oder? Also das, was gefordert wird, ist wirklich nichts Bahnbrechendes.
Lass uns mal drüber sprechen da.
Genau, ja. Genau. Also was bedeutet denn das konkret? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Risikomanagement und Sicherheitsmaßnahmen. Also man muss systematisch seine Risiken analysieren. Man muss drauf gucken, okay, was sind denn zum Beispiel unsere kritischen Geschäftsprozesse? Wo liegen unsere wichtigen Daten? Wie sind die geschützt? Wer arbeitet dran? Ist es gut verschlüsselt? Haben wir ein Backup und so weiter und so fort. Das ist nichts Neues.
Das stimmt. Aber du bist jetzt eigentlich schon beim Teil 3 eingestiegen. Mhm. Der Teil 3 von dem NIS2-Umsetzungsgesetz, der ist genau der, der quasi, sag ich mal, die normalen Firmen betrifft. Das ist alles ab Paragraph 28 folgende. Aber es gibt schon auch noch einen Teil, der dazukommt, der eine normale Firma nicht betrifft, aber der auch ganz interessant ist. Und das ist, finde ich, Teil 1 in die allgemeinen Vorschriften. Das ist eher so allgemeines Gelaber, aber das sagt gleich, Paragraph 1, BSI ist die zentrale Stelle für Informationssicherheit. Und dann im Teil 2 eben, was dürfen die, was sind die Kompetenzen von denen. Und die sind extrem umfassend. Mhm. Und das muss ich sagen, finde ich schon zumindest sehr bemerkenswert. Mhm. Also zumal das BSI, ich habe immer ein bisschen den Eindruck, das ist wie so eine Maus, die sich so ein komplettes Cheese Wheel von Parmesan irgendwie schnappt und weil es so geil aussieht und nicht weiß, was sie da quasi verfespern möchte, weil es ist so viel, so viele Aufgaben. Das BSI von 2025 kann das unter gar keinen Umständen stemmen. Aber sie haben sich halt alles Mögliche mitgeholt, alle möglichen Berechtigungen und so weiter und so fort.
Also eben nicht nur die Meldepflicht, also dass sie dann die Reports bekommen in unterschiedlichen Abständen. Also da gibt es ja auch, nach 24 Stunden muss man dies und jenes mal berichten, nach 72 Stunden das und das und nach einem Monat den Abschlussbericht. Also eben nicht nur das, sondern noch andere Kompetenzen.
Ja, sie dürfen im Endeffekt im Rechenzentrum aufschlagen, dürfen es begehen. Sie dürfen sich selber irgendwelche Komponenten kaufen, dürfen die selber testen oder irgendwelche Sachverständigen die testen lassen und dürfen dann einfach ohne jemanden anders zu fragen eine Sicherheitswarnung raushauen. Also das muss man sich mal vorstellen. Die kaufen ein Produkt, die finden eine Schwachstelle und die hauen eine Warnung raus. Wenn das jetzt ein kleiner mittelständischer Konzern ist, das kann ja katastrophale finanzielle Folgen für diese Firma auch haben. Also irgendwie, das sind schon sehr weitreichende Kompetenzen. Die dürfen, ne, also alles, was irgendwie kritische Infrastruktur angeht, haben sie ja eh sehr umfassende Rechte. Mhm. Ich finde es übrigens aber auch sehr spannend, also weil ich sage, na, es gibt diese anderen Teile, außer Teile 3 noch rum, die fordern ja sehr viel von der Privatwirtschaft, was die alles machen soll. Aber so eigene Bundesprojekte, die werden schon mit zweierlei Maß gemessen. Telematikinfrastruktur, die ist da ausgeklammert. Und alles, was so hier, ja, Bundesdinger, das mal, da kümmern wir uns so drum. Das finde ich auch sehr spannend. Also man kann ja sehr viel fordern, aber dass man dann sich selber da rausnimmt, finde ich, hat einfach ein Geschmäckle.
Ist das explizit rausgenommen?
Die Telematikinfrastruktur ist explizit ausgenommen.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Okay, wow.
Also, okay. Da fragt man sich, finde ich schon, wenn man das so liest, naja, von welchen Partikularinteressen ist das jetzt getrieben worden?
Und die Frage ist halt, ob das mit der Ausstattung vom BSI denn überhaupt so machbar ist. Also wie du gerade gesagt hast, ne, die Maus mit dem Parmesanrad.
Ja, never ever. Ja. Also die sind, die wollen ja alles machen. Die wollen ja auch zertifizieren, wollen die ja selber. Ja, und
ist das da auch drin?
Ja, nee, doch.
Das, okay,
ja,
klar. Das wusste ich nicht.
Und das ist, also sie sagen, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Sie sind sie entwickeln die Kriterien zur Prüfung. Sie machen Peer Review nach Paragraph 19. Sie prüfen die Sicherheit und erteilen Zertifikate. Sind die zentrale Meldestelle, dürfen Anlagen betreten, dürfen sich Unterlagen zu Details, Planungen und so weiter verlangen. Im Teil 5 dann später, da steht dann eben konkret noch zur Zertifizierung ganz viel. Also da nennen sie sich die nationale Zertifizierungsstelle der Bundesverwaltung für IT-Sicherheit. Und sie können es delegieren an Sachverständige, womit vermutlich irgendwelche anderen Cybersecurity-Zertifizierer gemeint sind. Ja.
Und dann sprechen wir ja von Zertifizierung für eine Infrastruktur, ne? Also nicht für Produkte. Darum geht es nicht, sondern für Infrastruktur.
Wir sprechen für Zertifizierung von Produkten, Diensten und Prozessen. Alles. IKT-Produkte, okay. IKT-Dienste und IKT-Prozesse, die übrigens ja auch bei besonders wichtigen Unternehmen, das ist dann wiederum dieser Teil 3. Aber jetzt sind wir der Sache voraus. Du wolltest mit dem Teil 3 anfangen. Was steht denn in dem Teil 3 noch drinnen so?
Naja, also eben das, was ich schon gesagt habe, Risikosicherheitsmaßnahmen, Incident Response und Meldepflichten, das, was ich eben schon angerissen habe. Also dass man dann eben den ersten Bericht nach 24 Stunden schon eben dieser nationalen Behörde melden muss, bei uns eben das BSI dann, nach 72 Stunden einen detaillierten Bericht, wo schon eine Ursachenanalyse drin ist, was ich auch, also schon knackig finde, ehrlich gesagt. Also wenn wir haben jetzt noch nicht so detailliert darüber gesprochen, wie sich das ausgeweitet hat, ne? Wir sprechen in NIS 2 ja nicht mehr über die kritische Infrastruktur, sondern auch über wichtige Unternehmen.
Genau.
Ja, und wichtige Unternehmen, da mache ich jetzt mal kurz eine Klammer auf. Klar, für digitale Infrastruktur können wir uns beide vorstellen, irgendwelche Rechenzentren oder DNS-Dienste, DNS-Anbieter, Cloud-Anbieter. Aber wenn es jetzt Richtung Produktion, Industrie geht, also chemische Industrie, Maschinenbau, Automobilindustrie und so weiter, Herstellung von elektronischen Bauteilen, aber auch zum Beispiel Post- und Kurierdienste, also eine ganze Latte, Abfall- und Wassermanagement, gut, das hätte ich jetzt auch wieder als kritische Infrastruktur gesehen, aber es erweitert sich eben darum, Lebensmittelproduktion, ja, Forschung auch. So, und jetzt einfach nur die Vorstellung, jetzt mal wieder zu dieser Meldepflicht, wo ich mir halt so Gedanken drüber mache, innerhalb von 24 Stunden muss ich das melden, ja, und da fallen Unternehmen drunter, ab 50 Mitarbeiter, ab, ich weiß nicht, was waren es, 10 Millionen Euro Umsatz oder so. Wie machen wir das?
Ja, also vielleicht, um es nochmal ganz klar zu sagen. Erstmal wird kategorisiert. Dein Unternehmen wird kategorisiert. Mhm. Bist du kritisch, also kritische Infrastruktur, oder bist du besonders wichtig oder bist du wichtig? Mhm. Und ich würde sagen, ganz grob kann man sagen, wichtiges Unternehmen bist du, wenn du schon ein großer Konzern bist. Ja, wenn du... Ja. 50 Mitarbeiter oder so, dann bist du vermutlich ein wichtiges Unternehmen. Und für die interessanten Sachen, die in Teil 3 gefordert sind, ist es auch egal, ob du besonders wichtig oder wichtig bist. Mhm. Die Pflichten sind nämlich dieselben. Also das, was du tun musst, ist dasselbe. Und aber auch genau das, was du sagst, ist richtig. Das, was da gefordert ist, das ist auch sowas von Ola Odel. Das haben Security-Leute schon seit 15, 20 Jahren predigen wir das, ja. Also, dass man halt eine Bedrohungs- und Risikoanalyse macht, dass man mit seinen Vorfällen ordentlich umgeht, dass man seinen Betrieb aufrechterhalten kann, dass man gescheites Backup hat und zur Not es wieder einspielen kann, dass die Lieferkette überwacht wird, ja, dass man Konzepte hat, wie irgendwie das alles gemacht wird und dass man es überprüft, dass es wirksam ist. Es ist absolut Standard. Da ist nichts neu und deswegen mache ich mir da auch echt keinen Stress. Also, wenn du ein Unternehmen hast, das Cybersecurity ernst nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du da überall Checks dran machen kannst. Dann hast du ein T&R. Findest du nicht?
Die Meldepflicht.
Ja, die Meldepflicht. Okay, gut, die Meldepflicht.
Alles, aber alles, was du gesagt hast, alles, was du gesagt hast, haben wir schon wirklich viel drüber gesprochen. Aber die Meldepflicht stellt sich für mich als eine Herausforderung dar. Weil auch größere Unternehmen, sagen wir 500 Mitarbeitende oder sowas, haben die wirklich 24/7 einen IT-Mitarbeitenden am Start?
Aber da musst du halt auch sagen, die 24 Stunden, die laufen ab Kenntniserlangung. Und ich denke mal, das wird das, wie sich die Leute dann rausreden können. Weißt du, wer hat denn da jetzt Kenntnis erlangt? Und ab wann ist es denn eigentlich ein Vorfall? Weißt du, wenn der First-Level-Support denkt, es ist ein Vorfall, dann gehen die 24 Stunden sicher noch nicht los, weil da wird doch erstmal geprüft, es gibt doch Prozesse. Wie stellen wir überhaupt fest, ob wir ein Sicherheitsproblem haben? Ja, also ich denke mal, da wird auch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist ja ähnlich bei der DSGVO. Da sehen wir ganz, ganz strenge Kriterien, aber in der Praxis, wenn du dich bemühst, es umzusetzen ordentlich, dann tut dir auch keiner was. Es geht um die Unternehmen, die entweder es komplett ignorieren oder absichtlich sagen, das machen wir nicht. Und die werden sie dranhängen. Da bin ich mal schon auf den ersten Präzedenzfall gespannt. Da werden sie irgendjemanden dafür kreuzigen mal. Und dann ist das Geschrei groß. Und dann machen es die anderen auch alle. Und so ist es ja auch gedacht.
Oder es wird einfach wieder gestrichen, weil jemand sagt, Bürokratie muss abgebaut werden.
Ja,
könnte auch sein.
Könnte auch sein. Kann immer sein. Ja, ich meine, ja.
Ja, du hast recht. Sehe ich auch so. Am Ende wird es wahrscheinlich harmloser sein, als wir es jetzt denken. Nichtsdestotrotz geht natürlich jetzt so ein gewisser Aufschrei durch die Unternehmen, glaube ich. Eben die da jetzt auch gerade eben genannt wurden. Und ja, mal schauen, mit welcher Hysterie oder mit welcher Sachlichkeit und Nüchternheit das dann durchgezogen wird in den Unternehmen.
Also ich sehe es ehrlich gesagt entspannt. Mhm. Also gerade ist es halt so, dass es super viel Panikmache zu dem Thema gibt, weil es so aktuell ist. Also kennt jeder, der mal auf LinkedIn nach NIS 2 irgendwie gesucht hat, findet man lauter super nervige Videos von Leuten, die einem halt was verkaufen wollen, wie ihr tolles Consulting. Ja. Und die haben natürlich ein Interesse daran, das sehr dramatisch darzustellen, wie schlimm das alles ist, wenn man nicht ihr Produkt kauft letztendlich. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also man kann sich ja mit dem Originaldokument befassen. Da muss man echt nicht Angst davor haben. Ich würde die Leute echt ermuntern, mal einfach in die Primärlektüre reinzugehen, sich einen Nachmittag Zeit zu nehmen und das Ding durchzulesen. Das ist nicht so kompliziert, wie man vielleicht denken könnte. Und dann kriegt man auch einen viel besseren Eindruck davon, was da jetzt wirklich gefordert ist und was da jetzt wirklich problematisch ist.
Aber wir wollen doch alle auf unserer Homepage nachher so einen Button haben, NIS 2 compliant.
Es gibt ja auch gewisse Zertifizierungen, die man beim BSI erlangen kann für Sachen. Und da steht dann aber auch nicht drin, wie das genau und was da genau. Aber da will ich auch, da wollen wir unsere Cybersecurity entschlüsselt Homepage, die will ich zertifizieren. Die reichen wir da als Produkt ein. Mal gucken, ob das geht.
Also du würdest sagen, viel heiße Luft um nichts?
Nee, ich finde, das ist wichtig und richtig. Und ich finde, es trifft auch keinen Falschen, weil die Leute, die ordentliche Cybersecurity praktizieren. Ja, okay, die haben jetzt diese Meldepflicht, wobei man auch sagen muss, diese 24 Stunden, die gelten für erhebliche Vorfälle. Also, was weiß ich, deine Produktion steht still und dann hast du auch echt ein Riesenproblem. Also, dass man da, nun, das ist was, da hätten die Leute vorher auch, was weiß ich, die Kripo eingeschaltet bei sowas, oder?
Ja.
Und jetzt meldest du es halt ans BSI und dass du jetzt sowas...
meldest du es ans BSI, genau, und dann ruft dich jemand vom BSI an und sagt, erklär mir das mal bitte.
Nee, das glaube ich nicht.
Und dann, nee?
Ich glaube, da ruft gar keiner an. Das glaube ich, ist nämlich genau das Problem eigentlich.
Oder du kriegst BSI. Halt einen Fax, sorry.
Ja. Nee, die melden sich gar nicht.
Okay.
Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Ich glaube, die werden so viel zu tun haben, dass die gar nicht nachkommen, überhaupt diese Meldungen zu sondieren. Und das ist ja auch so. Und das finde ich übrigens ja auch gut. Es steht explizit drinnen, dass die dir nichts irgendwie als Strafe dann auferlegen dürfen, wo du nicht eh schon drunter gefallen wärst. Also die dürfen nicht sagen, okay, weil du uns einen Vorfall gemeldet hast, wirst du jetzt extra begutachtet oder beäugt oder so. Das dürfen sie nicht. Das ist auch so vorgesehen und gewollt. Und das finde ich auch gut. Also insofern glaube ich, du wirst da gar nichts hören vom BSI. Das ist so eine Informationssenke, die irgendwie so ein, ja.
Super.
Ich glaube nicht, dass die Kapazität haben.
Und irgendjemand hat ein Lagebild.
Ja, weiß nicht. Vermutlich.
Da bin ich total gespannt, jetzt mal im Ernst, also wie das dann gemacht wird, ob das quasi so ein Webformular oder was auch immer ist, wo es zumindest mal so eine gewisse Kategorisierung stattfindet. Mhm. Weil sonst hast du lauter Freitextberichte und was hast du denn dann für ein Bild? Das ist ja wie, wenn du irgendwie deine Firewall-Logs anschaust und dann denkst, oh, da sind lauter Angriffe.
Ja.
Aber am Ende ist halt nur Käse, ja.
Also ich bin auch mal sehr gespannt. Es sind ja auch ganz viele Sachen, die sind, finde ich, nicht so geschickt definiert. Mhm. Also wenn du dann mal wirklich tiefer reingehst, wenn du dir die Distinktion besonders wichtig anguckst, es gibt ja bestimmte Dienste, die hast du ja eben schon genannt, die fallen auf jeden Fall unter dieses besonders wichtig. Also zum Beispiel qualifizierte CAs oder sie nennen es irgendwie Vertrauenszertifizierungsstellen oder irgendwie so. Mhm. Aber CAs sind gemeint, TLD-Registrars, also das ist zum Beispiel die DENIC, DNS-Dienste, TK-Dienste. Und was ich aber spannend finde, ich habe mir dann mal angeguckt, okay, was ist denn so eine CA für die? Ja? Wie definieren die? Und die ist definiert in der Verordnung 910-2014 von der Europäischen Union ist das definiert worden. Und ganz ehrlich, finde ich super schräg, weil da ist halt so eine Zertifizierung oder so eine Certificate Authority definiert als eine Stelle, die das in der Regel gegen Entgelt macht. Aber das heißt halt also quasi, wenn ich jetzt eine kleine CA bei mir betreibe, habe ich auch, falle ich dann da drunter? Bin ich jetzt besonders wichtig? Ich weiß es nicht. Aber ich finde schon, ich sollte besonders wichtig sein.
Dass du besonders wichtig bist, wissen wir alle.
Ich bin auf jeden Fall besonders.
Genau.
Nee, aber es...
Depends.
Ja,
ich meine, das ist dann am Ende immer Auslegungssache, oder?
Nee, aber es ist, finde ich, bei diesen technischen Nuancen, finde ich, ist es dann schon oft unscharf. Also, ne, du merkst schon, denen hat irgendjemand mal gesagt, da gibt's DNS, ne? Oder irgendjemand, der DNS und DNSSEC vielleicht cool findet, der hat die beraten, ja? Und dann ist es damit reingewandert. Ich weiß jetzt nicht, ob DNS als Teil der Infrastruktur da jetzt so unbedingt mit reingehört oder keine Ahnung. Könntest auch, was weiß ich, BGP oder so auch mit reinnehmen? Kann man drüber streiten.
Ja, am Ende ist es wahrscheinlich auch nicht so relevant, das so genau zu definieren, sondern wichtig ist für sie ist halt quasi so das große Netz auszuwerfen und zu sagen, da wollen wir so viel wie möglich, wollen wir reinkriegen, wo wir wissen, in der Vergangenheit gab es da Probleme oder wir können absehbar vorhersehen, dass es da Probleme geben wird und die uns echt treffen werden, also unsere Volkswirtschaft oder wie auch immer, dann macht man das halt so, ja. Und im Zweifelsfall wirst du halt hoffentlich dich darum kümmern, Johannes. Wirst du deine Zertifizierung machen, oder nicht?
Ich mache das, genau.
Ja.
Nee, aber also ich finde es prinzipiell, finde ich es gut aus zwei Gründen. Ich finde das, was drin steht, gerade, ich glaube, das ist der Paragraph 28, du sollst, und das kann ich nur hundertprozentig unterschreiben, geeignete, verhältnismäßige, wirksame, technische und organisatorische Maßnahmen. Und das ist es. Das musst du machen.
Ja.
Wirksam, verhältnismäßig auch. Ne? Das ist genau das, was in der Bedrohungs- und Risikoanalyse rauskommt. Das heißt, nicht immer die beste Security ist gefordert, sondern angemessen. Da brauchst du angemessene Lösungen, die quasi auch den Schaden, das Schadenspotenzial mit betrachten, die Wirtschaftlichkeit mit betrachten. Das ist sinnvoll. Und dann halt den Geschäftsführer ranhängen. Ja, genau. Weil wenn du den nicht ranhängst, ja, dann passiert halt nichts. Also das wird jetzt halt von oben nach unten in die Unternehmen durchgedrückt. Und das ist nicht schlecht. Und ich finde es auch gut, dass die extra reinschreiben, die Geschäftsleitungen müssen regelmäßig an Schulungen teilnehmen. Weil so gehört sich's auch. Ich kann nichts entscheiden, was ich nicht verstehe.
So ist es. Und vor allem ist es auch wichtig, dann dieses Verständnis dafür zu haben, warum das auch für mein Unternehmen gilt. Also auch diesen Transfer zu machen, weißt du, nicht nur, ah ja, da kommt so eine neue Richtlinie oder sowas, sondern auch dann zu wissen, okay, das und das bedeutet es tatsächlich für unsere Infrastruktur. Also sich damit auch auseinanderzusetzen, das bedeutet für unsere Produkte und deswegen sind wir da so und so in der Abhängigkeit und ja, wie bauen wir das dann denn bei uns auf?
Ja.
Und auch mal sich da tiefer reinzubegeben, ja. Nicht nur irgendein E-Learning-Modul für eine Stunde dann abfeiern. Ja.
Web-based
Training. An einem Freitagnachmittag.
Ja. Speedrunnen.
Ja, wir kennen es doch alle.
Ja. Siehst du das anders oder sehe ich das zu entspannt? Oder?
Nee, von den Inhalten sehe ich das genau so. Ich meine, da ist jetzt wirklich für mich nichts Neues dabei und halte es auch alles für sinnvoll. Mhm. Das mit der Meldepflicht, wie gesagt, war ich ein bisschen skeptisch. Das, was du gesagt hast, ja, wird wahrscheinlich so sein. Kräht am Ende keinen Hahn danach. Weißt du zufällig noch, das ist noch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Die werden dann aber nicht veröffentlicht, oder? Diese Meldungen.
Also ich glaube, es steht da nicht, drinnen, es werden die nicht veröffentlicht, wenn Geschäftsgeheimnisse mit drin sind. Aber wenn es, sage ich mal, allgemein genug ist und für andere Unternehmen relevant ist, dann dürfen die da schon veröffentlichen. Das haben sie sich auch rausgenommen extra, ist extra geklärt.
Das finde ich ein bisschen schwierig.
Ist es auch.
Wer entscheidet denn dann, was veröffentlicht wird? Und das macht einen dann, glaube ich, wieder so ein bisschen, wie soll man sagen, scheu.
Naja, im Zweifelsfall entscheidet es das BSI natürlich, ne? Aber die haben sich diese umfassenden Kompetenzen eingeräumt und ich glaube ehrlich gesagt, dass die damit mit den Kompetenzen, die sie sich da jetzt aufgeladen haben, so nicht glücklich werden, weil das kann nicht funktionieren so, das können die nicht umsetzen. Also entweder du musst sagen, okay gut, dann kriegt das BSI jetzt, er braucht halt 10-mal so viel Budget, ne? Braucht 10-mal so viele Leute und wir machen das richtig, kann ich mir kaum vorstellen. In einer Haushaltslage, wo wir sagen, oh, so. Und deswegen glaube ich, ja, wird es eher so laufen wie bisher und diese Meldungen, glaube ich, werden versickern.
Fände ich schade.
Naja, das BSI darf ja prinzipiell jetzt schon warnen, aber weißt du, wann die das gemacht haben bisher? Also da gab es so ein paar, so eine Handvoll Vorfälle, wo die das machen, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wenn ich wirklich am Zahn der Zeit IT-Security-mäßig irgendwie sehen will, was bedroht unser Land gerade, dann gucke ich auf die Homepage vom BSI, das ist die letzte Seite, die ich ansurfen würde. Also.
Aber ich meine, wäre halt cooler Content für so eine Fakt-Up-Night, so von wegen, was haben wir daraus gelernt aus den letzten 50 Vorfällen, die uns gemeldet wurden und das dann weiter zu verbreiten, zu sagen, hier, guck mal, darauf könnt ihr besonders achten oder das passiert gerade im Moment besonders. Das könnte vielleicht eine gute Sache sein.
Ja, also die Daten haben die und die Befugnisse haben die. Also die können da super viel draus machen. Die Frage ist halt, haben die die Kapazitäten, haben die genug kompetente Personen, die es letztlich dann auch vorantreiben? Und ich glaube, daran wird es halt einfach scheitern. Also du kannst so viel dir draufschreiben, ich bin jetzt hier die tolle Zertifizierungsbehörde, wie du willst, aber wenn du halt keine kompetenten Leute hast, sondern letztlich nur irgendwelche ahnungslosen Schlipsträger, die nicht wissen, wie Security tatsächlich technisch und organisatorisch umzusetzen ist, ja gut, weiß ich nicht.
Lass uns doch damit abschließen, dass wir, wenn das umgesetzt wurde, einfach nochmal draufschauen nach gewisser Zeit, mal gucken, was daraus geworden ist, oder? Also wenn wir da jetzt wirklich nur so eine Datensenke erleben, und da nicht wirklich ein Mehrwert draus entsteht, abgesehen davon, dass es die Unternehmen natürlich jetzt machen sollten und dass sie da jetzt ein bisschen aufgeschreckt werden. Aber auf der anderen Seite beim BSI, naja, dann können wir ja auch darüber erzählen.
Ich habe eine interessante Info noch, die ich ganz spannend fand. Weißt du, wer das BSI jetzt leitet?
Das unterliegt doch im Bundesministerium des Innern, oder?
Nee, aber wer die Prezi ist?
Ah nee, ich habe mich gar nicht mehr... Nee, wer ist es denn?
Das ist die Frau Plattner, die das jetzt leitet. Okay. Hat ja der allseits beliebte Schönbohm lange Jahre gemacht. Und Die habe ich letztens gehört in einem Voice-Beitrag, wo sie, als es, ne, wir hatten ja auch mal oft diskutiert, Schwachstellen patchen, ja, oder, sage ich mal, dem BND melden.
Dem BND melden.
Ja, ich meine, gibt es ja diese, ja, diese zwei, ja, großen jetzt. Lager. Entweder, ja, die einen sagen ja, auf jeden Fall für die Sicherheit patchen, und die anderen sagen ja, wir brauchen, ja, für Hackback und so, brauchen wir, genau, die Sicherheitslücken, müssen die horten, um sie quasi zu waffenfähigen Sicherheitslücken auszubauen. Ja. Und die Plattner hat da sehr explizit Stellung genommen und hat gesagt, sie ist da auf jeden Fall für Patchen. Die hat natürlich, mhm, auch klar gemacht, die ist natürlich Lobbyistin für ihr Ressort, und, mhm, das ist, sieht sie als ihre Aufgabe, und die hat natürlich auch klar gemacht, dass es andere Ressorts gibt, dass das BND das mit Sicherheit wahrscheinlich ein bisschen anders sieht. Aber das fand ich zumindest schon mal eine klare Aussage. Das fand ich gar nicht schlecht.
Alles klar. Dann würde ich sagen, das war unsere Folge zu NIST 2. Wir würden uns natürlich sehr dafür interessieren, wie ihr NIST 2 bei euch umsetzt, wenn ihr im Unternehmenskontext seid oder in der kritischen Infrastruktur. Schreibt uns gerne an mail@cybersecurityentschlüsselt.de und nutzt auch gerne unser Subreddit CSE Podcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne 5 Sterne auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.